Wir hatten vor ungefähr einer Woche eine Begegnung mit einem Ehepaar, die kennen wir recht gut. Wir hatten schon viele Gespräche mit ihnen. Und wir haben auch über die Zukunft gesprochen. Ja, die Weltlage bewegt viele Menschen, die Nachrichten und alles. Und ich habe dann etwas gesagt von der Wiederkunft von Jesus, dass Jesus wiederkommt und dass wir nicht die Katastrophe erwarten, sondern dass er wiederkommt und Ordnung macht. Wir konnten da nicht sehr weiterreden, aber als ich von der Wiederkunft von Jesus redete, dass Jesus wiederkommt, ihr hättet die Augen der Menschen sehen sollen. Das waren so große Fragezeichen. Das ist so exotisch. Ich komme mir manchmal vor wie ein Außerirdischer, wenn ich das Evangelium, ja, ich bin erfüllt von diesem Evangelium, erfüllt von Gottes Wort. Und diese Gesellschaft steht so an einem ganz anderen Ort. Man rechnet mit allen anderen Dingen. Die allgemeingültigen Werte der Gesellschaft sind so weit weg von dem, was die Bibel sagt. Die auch im Blick auf die Moral. Viele Menschen schauen ja diese Seifenopern-Serien und da wird ja vorgepredigt, was in der Gesellschaft normal ist. Jeder mit jedem und jeder mit jeder und umgekehrt übers Kreuz auch. Und das ist einfach normal. Das ist einfach so. Diese Serien, die sind ja eine riesige Predigt, wie die Welt laufen soll. Und die Menschen sind so geprägt, auch alte Menschen, auch ursprünglich religiöse Menschen sind so geprägt von diesen Serien. Ist einfach normal. Ich habe gestaunt über meinen Vater, der war so verankert in der Bibel, aber der hat immer irgendwie diese Serien geschaut. Und das hatte so einen Einfluss auf ihn. Ich habe gestaunt. Ja, das ist unsere Welt. Die Wirtschaft geht vom Markt aus, es muss immer wachsen. Mit der Bibel hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Die Wissenschaft schließt Gott aus. Die noch mit einer Schöpfung rechnen, sind die, die die Wissenschaft ignorieren. Ich habe gerade letztens in einem Faktumheft, das da draußen auslag, habe ich gelesen, dass die Genforschung herausgefunden hat, bewiesen hat, dass jede Tierart und auch die Menschen von einem einzigen Paar abstammen müssen. Es geht nicht anders. Das heißt, die Genforschung hat das bewiesen. Aber die Wissenschaft will diese Botschaft nicht, weil das der gängigen Theorie von der Evolution widerspricht. Das wird ignoriert, obwohl das felsenfeste Beweise sind. Ja. Das ist unsere Gesellschaft. Die Toleranz, man muss tolerant sein. Intoleranz ist man nur gegenüber den Intoleranten, die etwas nicht so gut finden, was die Gesellschaft gut findet. Das ist unsere Gesellschaft. Auch die Staatsform ist natürlich geprägt. Die Demokratie, man muss wählen, man kann wählen. Das geht in alle Bereiche hinein. Oder ich denke auch, das ganze Religion ist so Privatsache in unserer Gesellschaft, da redet man nicht öffentlich, das gehört in die Kirchenmauern. Das sind einfach so Dinge, unsere Gesellschaft ist geprägt. Und wir leben in dieser Gesellschaft. Was sollen wir jetzt? Sollen wir ins Kloster, ab ins Kloster uns zurückziehen? Das ist eine Lösung. Und dann haben wir dort die kleine heile Welt. Aber dann sind wir nicht mehr Licht und Salz in der Gesellschaft. Sollen wir, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel, einfach über das System, jeden Sonntag über das System schimpfen und ein Feindbild aufbauen? Wir sind die Besseren, das sind die Schlechteren. Das ist ja auch nicht die Lösung. Sondern wir sollen die Menschen lieben. Und wir sind als Licht und Salz berufen. Aber wenn wir das sein wollen, müssen wir verankert sein. Und das ist im Fall nicht neu. Ich bin ja daran, in dem Korintherbrief zu lesen. Und in der Korinthergemeinde war das so ähnlich. Die waren geprägt nicht von einer christlichen Kultur, schon gar nicht, gab es ja noch gar nicht, sondern die waren von einer römisch-griechischen Kultur geprägt oder zum Teil auch von der jüdischen Kultur, je nachdem. Und da war Philosophie wichtig, da war Wissenschaft wichtig, da war Rhetorik wichtig, man musste argumentieren. Und hier steht in Apostelgeschichte 7, nein, 1. Korinther 1 steht, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass die Athener zum Beispiel, das waren ja die Zentralgriechen, gell? Da steht, die Athener, nämlich auch die Fremden bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Also die waren sehr lärmbegierig und immer was Neues. Die waren schon sehr postmodern. Oder? Immer mehr Information. Und in diese Situation hinein kam das Evangelium. Und das war wirklich eine riesige Herausforderung. Ich möchte lesen aus 1. Korinther 2, von Vers 6 bis 16, ist ein längerer Abschnitt. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlichen, reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen geblieben. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Am Anfang steht, dass die Botschaft eben doch eine Botschaft ist von Weisheit. Warum? Weil diese Botschaft einen Plan offenbart. Gott hat von Anfang an den Menschen, als er den Menschen schuf, hat er schon einen Plan. Einen wunderbaren Plan. Er wollte ein Gegenüber schaffen, das ihm freiwillig dient, das ihm Liebe entgegenbringt, ohne Zwang, ohne eben nicht ein Roboter, sondern ein Gegenüber, freiwillig, das ihn ernst nimmt. Ausgerüstet mit vielen Begabungen und Fähigkeiten, ähnlich wie sie Gott auch hat, kreative Fähigkeiten. Wir haben ja viele Fähigkeiten, die Gott selber hat, haben wir auch. Aber Gott hat das Risiko eingebaut, dass wir den freien Willen haben. Dass wir uns dafür und auch dagegen entscheiden können. Und das mündete ja schon bald in der Katastrophe, der Sündenfall, der Tod als Trennung von Gott. Aber da war schon der Plan Gottes da, dass Gott einmal selber seinen Sohn auf diese Welt schicken wird, dass Gott selber Mensch wird, der zweite Adam. Er sollte auf die Erde kommen, er sollte so leben, dass eigentlich sollte er das Musterleben leben, wie Gott es sich vorstellt, dass ein Mensch lebt. So hat Jesus gelebt. Eigentlich, wenn wir auf Jesus schauen und sein Leben betrachten, können wir sagen, da, so hat sich Gott vorgestellt, sollte ein Mensch leben. Das ist eigentlich das Vorbild. Aber nicht nur das, er hat sein Leben hingegeben als Opfer. Sein Tod bringt eigentlich den Mörder vor Gericht, weil er zum ersten Mal einen Unschuldigen umgebracht hat. Deshalb ist der Satan als Mörder entlarvt. Und die Macht Satans ist gebrochen mit dem Tod Jesu, weil von diesem Moment an ist er als Mörder entlarvt und verurteilt. Gott lässt ihm noch etwas Zeit, aber er ist verurteilt. Seine Macht ist gebrochen. Und Jesus ist gestorben und er hat mit seiner Auferstehung das Schlimmste, was uns Menschen betrifft, nämlich den Tod, hat er besiegt. Er hat alles gemacht und das war schon von Anfang an ein wunderbarer, genialer Plan. Gottes überragende Weisheit. Jetzt ist der Mensch wieder imstande, durch Jesus wieder zurückzukommen in diese Beziehung mit Gott, seinem Schöpfer, durch die Erlösung von Jesus. Und das hat Gottes Geist offenbart. Kein Machthaber der Welt hat das verstanden. Sonst hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Aber der Geist Gottes offenbart das Menschen, und das ist immer wieder ein Geheimnis. Ein Geheimnis, dass Menschen das verstehen. Warum gerade ich? Warum habe ich genau dieses Privileg bekommen, dieses Evangelium verstehen zu können? Es ist und bleibt ein Geheimnis. Warum nicht alle meine Geschwister? Vielleicht geht es euch auch so. Oder warum begreift es der Nachbar nicht? Der ist doch so gescheit. Vielleicht steht ihm das auch im Weg. Warum habe ich das gerade begreifen dürfen? Sein unfassbares Geschenk durch den Geist Gottes. Und wenn wir in Verbindung mit Jesus leben, dann werden wir eines Tages, wenn er sichtbar wiederkommt, wisst ihr, dann werden wir mit ihm kommen. Und dann werden wir die Sieger sein. Dann werden wir die Minister seiner Regierung sein. Dann werden wir mit ihm herrschen. Und es wird ans Licht kommen, wer wirklich die Wahrheit erkannt hat. Jetzt ist das alles in unserer Gesellschaft so vernebelt und so verdeckt. Und kein Mensch sieht das. Und dann wird es offenbar werden. Jetzt müssen wir es im Glauben erfassen, weil wir das nicht beweisen können. Weil alles dagegen spricht in unserer Gesellschaft. Aber dann werden wir nichts mehr beweisen müssen. Dann werden wir strahlend mit Jesus unterwegs sein und es wird ans Licht kommen, wer vom Geist Gottes erleuchtet war. Ja, vielen Menschen sagt das nichts, den meisten sogar. Sie können mit Jesus wenig anfangen. Ja, er war ein guter Mensch im besten Fall, oder? Dass Jesus gelebt hat, dass er viel Gutes getan hat, das streitet ja niemand ab. Aber wer Jesus wirklich ist, dass er der einzige Weg ist zu Gott, das begreifen die Menschen nicht. Und viele, die auch noch viel von Jesus reden, haben doch nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Die Welt kann das nicht erfassen. Sie ist ein Geheimnis des Geistes Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kommt dir das auch relativ fremd vor? Ist das für dich irgendwie auch exotisch? Ja, das mit dem Jesus. Warum ist Jesus so wichtig? Warum sollte er so zentral sein? Warum sollte ich nur mit Jesus? Es reicht doch auch mit dem Herrgott. Oder man kann ja so viele religiöse Werke tun. Wenn dir das irgendwie rätselhaft ist, Wenn dir jetzt nicht der Funke springt und du sagst, ja, ja, Jesus ist zentral, dann ist das vielleicht ein Anzeichen, dass der Heilige Geist gar nicht in deinem Leben ist. Das ist ein Geheimnis. Das ist etwas, was wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Die Bibel sagt es so klar, Paulus drückt es hier so aus, nur der Geist Gottes kann das offenbaren. Und deshalb die entscheidende Frage, hast du den Heiligen Geist in dir? Die Frage ist ja, wie bekommen wir denn den Heiligen Geist? Ich sage es zuerst, wie wir ihn nicht bekommen. Nicht durch eine sakramentale Handlung. Nicht durch die äußere Handlung der Taufe. Nicht durch eine Firmung, in dem irgendeine Amtsperson die Hand auflegt. Das ist nicht der Weg. Auch nicht die Taufe als äußere Handlung. Es geht einzig um Jesus. Es steht hier im Vers 6, verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Der entscheidende Faktor ist der Glaube an Jesus Christus. Und Glaube heißt ja nicht nur, ich glaube, dass es ihn gibt oder dass er gestorben und auferstanden ist, sondern Glauben in der Bibel hat zu tun mit dem Wort geloben. Im Wort verloben kommt das auch noch vor. Da geht es darum, sich ganz auf ihn zu verlassen, ganz auf ihn einlassen. Glauben an Jesus heißt eben, ich verlasse mich, wenn es um ewige Dinge geht, wenn es um meine eigene Rettung geht, ich verlasse mich einzig auf ihn. Nicht ich kann mich selber hocharbeiten und gut genug werden für Gott. Nicht eine Kirche oder eine Freikirche oder irgendjemand kann das für mich tun. Nur Jesus. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus. Wenn wir zu Maria kommen, kommen wir zu einem Menschen, der gestorben ist. Oder zu einem sonst einem Heiligen oder auch einem Priester oder einem Pfarrer oder was auch immer, wir kommen zu einem Menschen und bleiben beim Menschen. Direkt zu Gott gehen können wir nicht, die Sünde steht da im Weg. Der Einzige, der dazwischen steht, ist der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus. Wir kommen als Menschen zum Menschen Jesus Christus und sind gleichzeitig bei Gott. Deshalb ist er der einzige Mittler im ganzen Universum zwischen Menschen und Gott und zwischen Gott und Menschen. Und nur wer eine klare, eindeutige Umkehr zu Jesus erlebt hat, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, Jesus, ich gebe mein Leben alles dir, alles, was hier in diesen Schuhen steht, gehört dir. Auch meine Sünde bringe ich dir, ich verheimliche sie nicht, ich bringe sie dir, ich bekenne alles, was gut und schlecht gelaufen ist, und bitte dich um Vergebung. Ich überlasse mein Leben dir, heilige du mich. Und wenn wir das im Vertrauen, im kindlichen Glauben tun, dann ist dieses Geheimnis da, dass Gott uns diese neue Geburt schenkt. Dass Jesus als Herr in unser Leben kommt und uns mit seinem Geist erfüllt. Und das ist das Geheimnis. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Es geht um den Geist Christi. Es geht eigentlich zentral immer nur um Jesus. Nur wer Jesus in seinem Herzen hat, hat auch seinen Geist. Es geht nicht um eine geistliche Elite, die da besonders den Heiligen Geist hat, sondern jeder Mensch, der Jesus als Erlöser, als Herr in sein Leben aufgenommen hat, mit ihm einen Bund geschlossen hat, das ist unsere Seite. Da schließt er diesen Bund und schenkt uns seinen Geist. Alle Jünger Jesu, nicht eine besonders geistliche Elite. Und das ist das Geheimnis. Das ist die eine Seite. Wer Jesus hat, hat auch den Geist und hat auch diese Erkenntnis. Aber es gibt noch eine andere Seite, das Erfülltsein vom Heiligen Geist. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, ich weiß das, weil Jesus in meinem Herzen wohnt, durch seinen Geist. Aber erfüllt bin ich nicht immer so ganz vom Heiligen Geist. Manchmal erfüllt mich anderes. Manchmal erfüllt mich Ärger. Manchmal erfüllen mich Sorgen. Dinge, die nach erledigt werden sollten und ich weiß nicht wie und wann. Oder Sorgen um Menschen. Und dann bin ich so stark erfüllt von Sorgen und von Dingen, dass der Heilige Geist gar nicht so viel Raum in meinem Herzen hat. Er wohnt da drin, wisst ihr, er wohnt da drin, aber er ist wie das eingeklemmt zwischen all den Sorgen und all den vielleicht Ärger oder was es ist. Und da ist es so wichtig, dass wir wieder erfüllt werden. Und wie werden wir erfüllt vom Heiligen Geist? Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir zueinander singen, einander ermuntern und so erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt miteinander ein paar Lieder singen, und zwar sind es Lieder, vor allem alles Lieder, die uns Gott in seiner Art, die uns Jesus vor Augen malen, dann geht es nicht nur einfach darum, dass wir ein paar Lieder singen, sondern das ist eine Botschaft. Gell, bis jetzt musstet ihr nur da hocken und zuhören. Und beim Singen kann man selber das mitdenken. Vielleicht kennt ihr die Lieder, dann könnt ihr es von Herzen singen. Vielleicht kennt ihr sie nicht, dann steht ja der Text vorne. Und ihr könnt den Text mitgehen. Vielleicht kennt ihr sie. Aber es geht entscheidend darum, um diese Botschaft von Jesus. Und spannend ist einfach, das lesen wir schon von den Psalmen her, die Melodie ist wie ein Transportmittel, das uns die Botschaft ins Herz bringt. Und eine gute Melodie läuft einem ja dann nach, oder? Kennt ihr auch? Manchmal laufen einem so mühsame Lieder nach. Aber schön ist letztens, als ich beim Treppenhaus putzen war, ist mir ein wunderschönes Anbetungslied immer wieder nachgelaufen. Das ist so gut, ist so schön. Ja, das wünsche ich uns, dass uns diese Lieder nachlaufen und dass wir da eine Begegnung mit Jesus haben können, gerade auch mit diesen Liedern. Das erste Lied kommt doch nach vorn. Das erste Lied beschreibt eigentlich Gott in seiner Art. Die hebräischen Ausdrücke El Shaddai heißt Gott der Allmächtige, El Elyon der allerhöchste Gott und noch andere Ausdrücke steht von seiner Heilsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir singen die ersten zwei. Die dritte ist vom Ablauf etwas kompliziert. Singen wir mal die zwei ersten.